2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Das muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag, der 13. September 2021, circa eine Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das nach dem Spielgespräch zur Auswärtsniederlage bei Hannover 96 am letzten Samstag. Das spielentscheidende Tor schoss dabei Sebastian Kerk in der 39. Minute auf Vorarbeit von Lukas Hinterseher. Es folgt der Werbeblock. Auch das NDS gegen Hannover 96 wird euch wieder von der Kehrwieder Kreativbrauerei präsentiert. Das ist unser Partner mit den handgemachten Bieren aus Hamburg und ihr neuester Coup ist ein Gemeinschaftsbier mit der Brauerei Brewdog aus Schottland. Das Prototyp, also nicht das Prototyp, ist so neu, dass ich das noch nicht mal hier zu Hause habe und probieren konnte. Aber das Sessionlager mit feinen Noten von Limette, Melone und einem Hauch Zitrus und schlanken 4,8% Alkohol bekommt ihr ab sofort im Onlineshop unter kehrwieder.bier. Bitte denkt daran, Bier stets bewusst zu genießen und danke für die Unterstützung, Kehrwieder. Werbeblock Ende. Ich darf heute wieder Tobi von Vorwärts nach Weit begrüßen und auch Yannick vom Millanton-Team, der am Wochenende im Stadion war. Moin, ihr beiden.
Ja, moin, Michael.
Moin.
Ja, wie eben im Vorgespräch schon gesagt, ein bisschen leise bei mir, aber es scheint ja von der Aufnahme her zu funktionieren. Von
Was daher hast du gesagt?
Das Beste.
Okay. Yannick, bevor ich mit dir beginne, erstmal Glückwunsch an Tobi zum Sieg vom Wochenende. Ich hatte ja dieses 1-0 vorhergesehen und auch schon so getippt. Quatsch habe ich natürlich nicht, wisst ihr beide. Ich glaube auch nicht so ganz, dass wir da 2, geschweige denn 3 Tore geschossen hätten. Nun ja, also alles Gute, Tobi, zum Sieg auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. Wir brauchten ihn dringend und lieb, dass ihr ihn uns gegeben habt.
Ja, kann man so sagen, das stimmt. Yannick, vielleicht fangen wir mal mit dir an, weil du der Einzige von uns dreien warst, der auch im Stadion war. Erzähl doch mal, wie sich so der Weg zum Stadion, um Stadion herum, was da so los gewesen ist.
Ja, es gab ja die erste geplante Fanladentour seit Ewigkeiten. Wir hatten jetzt aber keine Möglichkeit mehr bekommen, über den Fanladen zu reisen, haben uns aber individuell trotzdem Tickets für den gleichen Zug, also die beiden Zugverbindungen hin und zurück besorgen können. War nur ein Waggon weiter als die Fanladentour. Das war schon mal sehr schön, damit so vielen Gleichgesinnten im Zug nach Hannover zu fahren. Ist ja auch zum Glück keine weite Fahrt. Und dann bot sich eigentlich beim Aussteigen am Hannoveraner Hauptbahnhof das gleiche Bild, wie man es immer von Auswärtsfahrten kennt, also schon Polizei auf dem Bahnsteig oder an den Treppen nach unten in den Hauptbahnhof. Es war aber gänzlich anders, als man es zum Beispiel von einem gewissen anderen Verein, den man in Hannover nicht mag, gewohnt ist. Also es gab keinen, Geleitschutz zu irgendwelchen Shuttlebussen oder so, sondern man wurde auf dem Vorplatz des Bahnhofs mit Musik empfangen, zwischendurch auch kommentiert von einem Sprecher der Polizei, der uns begrüßte und uns dann ankündigte, ja, es wird dann gleich einen Fanmarsch geben, den sie uns gerne ermöglichen würden. Und das hat sich dann auch ein paar Minuten später eingeleitet von Hell's Bells auch in Bewegung gesetzt.
Das hört sich ja nach so einem ganz großen Deeskalationskurs der Polizei an, würde ich mal sagen. Also Mike hatte das schon erwähnt, dass das so entspannt
war. Ich war mega positiv überrascht. Also es kamen zwar auch Hannover-Fans dann aus dem Bahnhof, das gab aber auch keinerlei Probleme. Also es war jetzt nicht so, dass man, wie wir vielleicht erwarten können, dass es irgendwie 2 Spaliere gibt. St. Pauli-Fans werden da lang geleitet und Hannoveraner-Fans da lang, sondern es war alles ganz friedlich auf dem Vorplatz. Man hat so ein paar bekannte Gesichter wieder getroffen, schon das erste Bierchen aufgemacht und dann ging es dann halt auch auf einem, wie ich dann von Einheimischen erfahren habe, relativ großen Umweg zum Stadion. Wie gesagt, wir auch wieder begleitet von Musik und auch zwischendurch kleinen Sightseeing-Tipps der Polizei, die uns dann erklärt haben, ja, hier auf der linken Seite sehen Sie dies und so. Das war sehr angenehm und so unglaublich gut getimt, dass wir an einer Kreuzung, ich habe keine Ahnung, wo das war, aber relativ nah vorm Stadion dann angehalten haben und gerade der Mannschaftsbus unseres FC St. Pauli an uns vorbeifuhr und wir erstmal lautstark und gestenreich unsere Mannschaft begrüßen konnten. Das war bestimmt nicht so geplant, aber passte sehr gut.
Okay. Und wie war es so mit der Einlasssituation? Also um das nochmal einzuordnen, Tobi, nochmal vielleicht auch kurz, ich glaube 24.000 ZuschauerInnen waren erlaubt, 16.100 waren dann letztendlich im Stadion, ne?
Ja, genau. 24.000 ist so die magische Grenze. Ein bisschen drüber, dann haben wir die 50% Auslastung, die maximal möglich wäre. Und es waren 16.100 im Stadion. So viel Zusehende.
Also zumindest für den Gastbereich kann ich sagen, es war komplett problemlos. Also ich bin seit ersten Mal seit Monaten wieder. Ich bin das erste Mal seit Monaten wieder abgetastet worden. Das war ein sehr ungewohntes Gefühl. Das passiert ja zumindest bei unseren Heimspielen jetzt momentan. Gut, muss man sehen, wie es am Sonntag sein wird. Mal schauen. Aber das ist bisher bei unseren Heimspielen eher nicht der Fall gewesen. Mal kurz in den Rucksack gucken. Also ich bin komplett problemlos in den Block reingekommen. Und ja, wir hatten zwar festgelegte diese Kombi. Also es kann ein Sitzplatz sein, es kann aber auch ein Stehplatz sein, also auch mit diesen hochklappbaren Sitzen. Es hat sich aber, glaube ich, letztendlich dann jeder so ein bisschen seine Bezugsgruppe gesucht und das war dann auch in Ordnung, glaube ich.
Wie war das mit den 3G-Nachweisen, wenn ich das ganz kurz fragen darf, Michael? Janik, wie war das mit den 3G-Nachweisen? Weil ich habe es auf unserer Seite gehört, dass es da große Probleme gab, dass die Schlangen auch noch 10 Minuten vor Anpfiff relativ weit bis auf den Straßenbereich hingingen und dass dann auch zum Teil gegen Ende dieser ganzen Situation, also kurz vor Abpfiff, Leute ohne, dass man die 3G-Überprüfung durchgeführt hat, ins Stadion gelassen wurden. Wie war das auf eurer Seite?
Jetzt weiß ich gerade, war es das der DRK oder das DRK? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall standen Sanitäter vor dem direkten Einlassbereich und haben da schon den 3G-Nachweis überprüft. Und dann kam man quasi erst in den normalen Security-Bereich. Und ich glaube, bei uns war das einfach so, wir waren so eine gute halbe Stunde, glaube ich, vor Anpfiff waren wir drin. Und ich kann jetzt zumindest vom Gästeblock da keine negativen Szenen oder irgendwelches Gedränge kurz vor Anpfiff schildern, weil ich halt, wie gesagt, schon drin war. Und aber wahrscheinlich kriegt man auch 700 Leute ein bisschen schneller abgefertigt als die restlichen 15.500.
Waren das 700? Der Kommentator vom Bezahlsender sprach immer von 2.000, was mich schon ein bisschen stutzig gemacht hat. Also es waren bestimmt nicht 2.000, oder?
Mag auch sein, dass es mehr als 700 waren.
Moment, aber ich wusste es ja auch, wie viel es waren. Es waren irgendwie 1.100 sowieso. Ich wusste es noch vom VDS. So viel wurden auf jeden Fall für den Gästeblock verkauft.
Ah, okay. Dann ist aber die Frage, wie viel sich da wie verteilte, weil das war ja so ein bisschen seltsam, dass halt oben auf dem Oberrang der Stehbereich war und unten dann die Sitzplätze, was ich irgendwie auch atmosphärisch ein bisschen unglücklich fand, aber dazu kommen wir ja vielleicht später noch.
Vielleicht gehen wir mal direkt ins Sportliche rein. Ich weiß, dass auf unserer Seite Timo Schulz nichts verändert hat zum Spiel gegen Jan Regensburg, zum 2-0-Sieg. Also wir sind mit der gleichen Startelf aufgetreten. Aber Tobi, bei euch war eine Menge los. Gleich 5 Veränderungen und wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass in der Länderspielpause bei euch einiges passiert ist und das hat sich ja auch gleich irgendwie in der Startelf ausgedrückt, ne?
Ja, da hast du völlig recht. Unser Trainer hat tatsächlich einiges verändert. Wir haben ja vor dem Spiel drüber gesprochen. Ich habe ja eigentlich mit Tom Tübel gerechnet, der dann Corona-bedingt nicht zum Einsatz kommen konnte. Hab dir noch groß erzählt, dass Gael Unduag eigentlich kein Kandidat für die Startelf ist, weil er zu kurz erst da ist und lange aus dem Training raus war. Unser Trainer hat es aber trotzdem gemacht. Erstmal hatten wir mit Yannick Dehm als Rechtsverteidiger jemanden, der, ich hatte über ihn auch berichtet, du hast ihn als sehr stark beschrieben. Ich sagte, bei uns ist er noch nicht ganz angekommen. Ich würde jetzt nach dem Spiel deinen Eindruck tatsächlich teilen. Ja. Dann Onduar als, nicht alleiniger Sechser kann ich gar nicht sagen, weil zu Beginn war ja noch Mike Franz zumindest mal kurz auf dem Platz. Also zumindest war ich extrem glücklich, dass unser Trainer nicht das gemacht hat, was ich dann befürchtet habe nach den Corona-Meldungen, nämlich Dominik Kaiser zu bringen. Nein, Dominik Kaiser saß auf der Bank. Liebe Grüße nach Leipzig. Ach nee, der ist jetzt in Hannover. Also Dominik Kaiser saß auf der Bank, was ich sehr gut gefunden hat. Und Dua und Franz sollten so auf der Doppel-6 spielen. Maxi Bayer kam in die Startelf über den rechten Flügel. Das fand ich auch überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Linden Meiner links. Ja, und vorne drin dann Lukas Hinterseher, also war schon ein komplett anderes Gesicht der Mannschaft als in den Spielen zuvor. Gut, wenn du dann ein paar Transfer hinten raus noch tätigst, vielleicht auch nicht verwunderlich, dass dann auch welche von den Spielen.
Ja, genau. Hinten war das so, dass Huld reingerutscht ist wieder auf die linke Seite und dafür ist Dehm dann von links auf rechts gewechselt, ne?
Genau, weil Samuel Rohr war auf Länderspielreise, deswegen hat er nicht gespielt. Nicky Hult wieder genesen nach seiner Verletzung und konnte dann links starten und Yannick Dehm auf seine eigentlich angestammte Position in rechts in der Viererkette dann in der Startelf stehen.
Ja, so, saustarkes Spiel gemacht Dehm, ne? Finde ich.
Ja, saustark, aber stärker als ich ihn bisher gesehen habe, war eine ordentliche Leistung. Aber das war von allen eine ordentliche Leistung. Aber deswegen für mich trotzdem überraschend, weil ich habe gesagt, ihr seid favorisiert. Nicht nur aufgrund der Tabellensituation, sondern einfach, weil ihr das habt, was wir bisher noch nicht haben, nämlich die eingespielte Truppe, die in der letzten Saison durch schwere Zeiten gegangen ist, dann uns quasi die gute Hinrunde kaputt gemacht hat und danach durchgestartet ist. Und genau das hatten wir ja nicht. Ne? Und für uns also eine ganz andere Voraussetzung, zwar mit wirklich guten, interessanten Spielern, aber eben noch überhaupt nicht eingespielt, was man, wie ich aber finde, überhaupt nicht gesehen hat.
Nee, also ich fand eher, dass ihr ein bisschen sogar eingespielter wart irgendwie bei dem Spiel, obwohl ihr so viele Änderungen hattet und ja, also die nochmal am Anfang der Partie, du hast es schon angesprochen, also es war ja erstmal so ein Moment, dass da Mike Franz ausgewechselt werden musste, ja, also ziemlich früh im Spiel, so in der 8. Minute. Und da dachte ich schon, okay, jetzt kommt bei denen alles zusammen, das kann nur für uns laufen, aber...
Ja, wobei er hat ja schon, also er ist halt, glaube ich, in der 3. Minute war, glaube ich, schon die Szene, ne, wo er sich verletzt
war,
hat.
War das, dann, so, war das so?
Ja, also es hat ein bisschen gedauert, bis er dann tatsächlich ausgewechselt wurde.
Ah ja, okay.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da Sorge hatte, dass dann doch Dominik Kaiser kommt. Und jetzt hat unser Trainer was gemacht, was ich besonders großartig finde. Er hat nämlich nicht, Mike Franz ist nur ein defensiver Spieler, er hat nicht einen weiteren defensiven Spieler als Ersatz gebracht, sondern er hat offensiv gewechselt. Das heißt, Sebastian Kerk natürlich deutlich offensiver als Mike Franz. Und er hat dann doch tatsächlich die Eier in der 8. Minute zu sagen, pass auf, ich will diesen Sieg jetzt und ich zeige das meinen Jungs, indem ich sage, okay, pass auf, jetzt mal alle Ketten abgelegt. Kerki kommt und jetzt geht's nach vorne.
Genau, hatten wir ja auch drüber gesprochen, dass der halt so gute oder so viele Scorerpunkte auch schon in Osnabrück hatte letzte Saison und das auf jeden Fall die offensivere Variante ist zu Dominik Kaiser, ne?
Ja, deutlich offensiver, ja, auf jeden Fall.
Ja, also wie gesagt, ich dachte, da würde das eher für uns laufen, als diese frühe Auswechslung war, aber das war es dann tatsächlich gar nicht. Und ich finde, ihr habt das also über eine geschlossene Mannschaftsleistung ziemlich gut gemacht, vor allen Dingen auch in der ersten Halbzeit. Wer mir aufgefallen ist, bei uns auch übers gesamte Spiel war unser Torwart. Vasi hat wirklich so ein paar Dinger gehalten. Ja. Also das muss dann nicht zwingend beim 0-1 bleiben. Wie hast du unseren Torwart wahrgenommen?
Extrem stark. Ja. Oder meintest du mich oder?
Ja, ich meinte dich, Tobi.
Ja, also ich fand den extrem stark. Er hat aber wirklich dann auch in der zweiten Halbzeit nochmal die ein oder andere gute Parade ausgepackt. Bei uns in der Zeitung stand dann, wir haben Chancenwucher betrieben. Das würde ich jetzt gar nicht unbedingt so sagen. Wir hatten tatsächlich einfach einen starken Gegner auf der Linie bei euch. Und der hat da die ein oder andere Situation echt großartig entschärft. Wobei auf der anderen Seite hatten wir auch gerade einen starken Keeper dieses Spiel. Also die Torhüter haben ihren Farben, glaube ich, einiges Gutes geleistet. Also euer Torhüter, dass es dann nicht noch frühzeitig 2-3-0 steht und unser, dass dann nicht nur noch der Ausgleich fällt.
Genau, so habe ich das auch wahrgenommen. Ja, das Tor in der ersten Halbzeit, in der 39. Vielleicht mal an Yannick gerichtet, wie er das denn wahrgenommen hat im Stadion.
Ja, wenn ich jetzt ein bisschen polemisch sein soll, war das erste Mal, dass man das heimische Publikum wirklich gehört hat. Also es wurde in der zweiten Halbzeit dann besser, aber das ja später. Aber wenn ich so ein bisschen auf die Atmosphäre schaue, war das wirklich sehr von St. Pauli dominiert. Ich weiß schon von Tobi, weil wir nach dem Spiel noch ein bisschen hinterhergeschrieben haben über WhatsApp, dass das am Fernseher nicht so rüberkam, aber zumindest im Stadion habe ich jetzt von der Heimatmosphäre, aber das hattest du ja, glaube ich, im VDS auch schon angesprochen, Tobi, dass halt durch das Fehlen der sogenannten aktiven Fanszene da halt wirklich wenig bis gar nichts passiert. Das wurde im Laufe des Spiels ein bisschen besser und natürlich, klar, 39. Minute nach diesem ja doch etwas unglücklich entstandenen Tor. Also ja, die Flanke soll eigentlich auf Hinterseher kommen, aber Medic versucht dann noch den wegzuköpfen, was ihm ja eigentlich auch in vielen Abwehrsituationen gut gelingt, verlängert ihn dann leider ein bisschen Unglück, sodass Hinterseher den noch in die Mitte schieben kann und dann ja, der vor euch schon angesprochene Kerk, den dann da reinschiebt. Ja, große Ernüchterung im St. Pauli-Block, der eigentlich vorher sehr, sehr stimmungsvoll unterwegs war. Ja, wie wir eben schon festgestellt haben, mit über 1000 Leuten kannst du natürlich auch schon in einem Auswärtsblock einiges an Stimmung erzeugen. Aber danach war bei uns erstmal so ein bisschen der Stecker gezogen.
Das stimmt. Wie hast du es gesehen, Tobi, das Tor? Also vom Fernseher weiß ich, aber wie ja. So in der Entstehung?
Also zunächst einmal hast du recht, Yannick, im Fernseher wart ihr jetzt nicht so zu hören, finde ich. Ich fand sogar unser Heimpublikum stärker, als ich es vorher dem Spiel erwartet hätte. Wenn natürlich nicht mit irgendwelchen Gesängen, sondern dann immer mit Szenenapplaus, wenn unsere Spieler, und das haben die sehr viel gemacht in der ersten Halbzeit, ordentlich Zweikämpfe gewonnen haben oder auch mal die Grätsche ausgepackt haben, wenn der Ball schon fast weg war. Also das war, da habe ich unsere Jungs dann schon im Stadion gehört. So, jetzt zum Tor. Ja, man hat es erzwungen. Ne? Hinterseher leitet es ja auch dann im letzten Endes mit ein. Niklas Hult will von links, Yannick hat es ja gerade schon gesagt, auf Lukas am zweiten Pfosten flanken, der eingelaufen war, dann wird er verlängert, also abgewehrt, verlängert, der Ball verlangsamt. Lukas kriegt ihn dann, schießt da schon eine starke Parade eures Torwarts übrigens, aus 2 Metern, macht er sich schön breit, wehrt den Ball noch ab, aber in der Mitte ist halt dann Kerki und macht ihn rein. Für mich, wie gesagt, erzwungen, weil wir dann doch in der ersten Halbzeit, und das ist dann ein großer Unterschied zu der dann noch zu besprechenden zweiten Halbzeit, waren wir überlegen, waren spielbestimmend und haben auch wirklich gute Spielzüge zum Teil drin gehabt, die man bei 96 in den letzten Wochen eigentlich nicht gesehen hat. Und deswegen war für mich das Tor an sich nur eine Frage der Zeit. Und ich muss mal etwas machen, was ich ungern mache, den Thorsten Kunde loben. Thorsten Kunde, ich denke, ihr wisst das alle, Eintracht Braunschweig-Fan am Mikrofon von Sky, für mich eigentlich das Abartigste, was man erwarten kann als 96-Fan, hat aber wirklich klasse kommentiert. Also das, ich muss ja sagen, der war richtig, richtig emotional mit dabei, aber auch für beide Mannschaften. Also der hat mir richtig gut gefallen. Also Riesenlob an Thorsten Kunde. Und ich habe Kommentatoren schon sehr, sehr oft sehr hart kritisiert. Deswegen tut es mir auch mal gut, glaube ich. Und ich freue mich auch darüber, dass ich mal was Positives sagen kann. Der hat echt gut kommentiert.
Ja, sehe ich genauso. Ich muss mal noch bei dem Tor in der Entstehung ein bisschen früher anfangen. Also was mir allgemein aufgefallen ist, bei uns in der ersten Halbzeit sehr viele Ballverluste, also wo wir eigentlich wirklich ballsicherer sind. Und in diesem Falle ein Ballverlust von Hartl, der eigentlich diese Spielsituation einleitet dann auf der linken Seite. Und das war auch ein Faktor in diesem Spiel, dass wir einfach zu viele Bälle in der ersten Halbzeit verloren haben, denke ich. Weiß nicht.
Ja, oder wie haben sie euch abgenommen? Oder, ne? Also,
na, es war ja so ein bisschen, also Tobi hat schon gesagt, Hannover war spielbestimmend, da gehört aber auch die andere Seite der Medaille zu, dass St. Pauli sie das Spiel hat bestimmen lassen. Also wir haben in beiden Halbzeiten mehr Ballbesitz gehabt, haben daraus aber nichts gemacht. Timo Schulz hat ja auch auf der PK nach dem Spiel gesagt, ja, bei Ballbesitz entscheiden noch keine Spiele, wenn du halt aus deinem Ballbesitz nichts machst. Und unser Sturm mit Chiré, Mackinock und Burgstaller war in den ersten Minuten oder eigentlich in der ganzen ersten Hälfte komplett abgemeldet, weil halt wir keinen Zugriff bekommen haben und Hannover dann immer die Umschaltmomente nutzen konnte oder sich dann auch teilweise in unserer Hälfte festgespielt hat in der ersten Hälfte, weil wir sie halt, also Hannover wollte uns kommen lassen, hat halt genau auf solche Ballverluste wie den von dir angesprochenen Hartl dann gesetzt und daraus dann die Chancen zu kreieren.
Ja, also diese schnellen Umschaltmomente waren halt sehr ausgeprägt bei Hannover und also wenn der Ball dann bei uns weg war, waren sie auch schnell irgendwie auf dem Weg nach vorne auf, finde ich.
Und das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr schon mal 96 Spiele vorher gesehen habt in der Saison, das ist tatsächlich eine Qualität. Also das ist einmal der Zimmermann-Fußball, über den wir auch schon so leicht gesprochen haben, Michael, den wir halt hier noch nicht gesehen haben. Und das war jetzt aber exakt das, weil in der Vergangenheit war es so, wenn 96 mal einen Ball erobert hat, ist auch gerne mal quer gespielt worden, zurückgespielt worden. Und was mir extrem positiv aufgefallen ist im Spiel gegen euch, dass das nicht der Fall war, sondern dass man immer versucht hat, es hat nicht immer alles funktioniert. Ihr habt auch den Ball relativ häufig dann auch wieder zurückerobern können, weil wir unsauber gespielt haben. Aber der Impuls war immer nach vorne, der Impuls war immer in Richtung eures Tores. Und das ist einmal der Fußball, den wir hier sehen wollen, der uns auch versprochen wurde, wie auch immer man das jetzt beurteilen möchte, und den wo jetzt anscheinend das Spielermaterial haben, wenn ich überlege, Maximilian Bayer, 18 Jahre, wie der zum Teil euren Jungs da die Bälle weggenommen hat, also unfassbar, fantastisch. Dann Ondua mit seiner frühen gelben Karte. Aber er muss das Foul nehmen. Also das ist ja das, was haben wir früher nicht gemacht. Früher wärt ihr durchgelaufen und dann frei vom Tor sozusagen, ja. Also wäre nur noch irgendwie Innenverteidiger gewesen, den lässt man auch nochmal stehen. Und das heißt genau richtig, dass Ondua da das Foul nimmt und dass diese Spielweise, die uns gefehlt hat, dieses Clevere, dann auch mal einen Angriff so zu beenden. Und bislang gab es das nicht. Und ich bin unglaublich glücklich, dass es das jetzt mal gegeben hat. Und das ist auf jeden Fall zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Das stimmt. Also das ist mir aufgefallen. Ich habe euch ja noch gar nicht so weit gesehen nach dem sozusagen Länderspielpause, hatte ich ja auch schon im Hingespräch gesagt. Also ihr habt euch da doch relativ schnell gefunden, auch mit allen Unwägbarkeiten, die ihr irgendwie in den letzten Tagen so aushalten musstet mit Corona und hast du nicht gesehen. Also da war ich schon sehr überrascht, dass es da eine Mannschaft ist, die schon so wirkte, als wenn sie schon länger zusammenspielt und dass sie auch Bock hatte, miteinander zu spielen. Das hat man schon gemerkt, auf jeden Fall.
Ich glaube, gerade dieses Miteinander war das Entscheidende, weil also ich habe, glaube ich, entweder was die Zusammenfassung oder ich glaube, in der Konferenz habe ich eure Niederlage gegen Darmstadt gesehen und erinnere mich dann an eine Szene, wo der Ball mutmaßlich im Aus ist, kann man jetzt drüber streiten, aber wo dann einfach abgeschenkt wurde und solche Szenen gab es öfters, wo einfach dann dem Ball nicht nachgegangen wurde. Und wir hätten sicherlich am Samstag auch noch zumindest einen Ausgleich, ob wir dann am Ende doch einen Unentschieden oder einen Sieg geholt hätten, ist die andere Frage. Aber ein Tor wäre definitiv drin gewesen, wenn nicht sich irgendein Hannoveraner in jede Offensivbemühung eines St. Pauli-Spielers reingeschmissen hätte. Also ich erinnere mich, glaube ich, weiß gar nicht mehr welcher, ich glaube, der von euch angesprochene Börner aus dem Hinkgespräch steckt da auf jeden Fall einmal sehr gut in den Fuß dazwischen bei einer Chance von uns. Also ihr habt auch einfach mit Mann und Maus.
Oder meinst du die Situation mit Stolze? Mit Stolze, weil Stolze ist einmal nämlich mit zurückgegangen, hat dann Schuss von euch geblockt im eigenen 16er. Also das sind genau, was du sagst, das sind diese Szenen, die hatten wir nicht. Die haben abgeklatscht miteinander. Jetzt werden alle sagen, ja klar, normal, das ist eine Mannschaft. Nein, das ist für Hannover nicht normal. Ich habe noch in keinem Spiel in der Saison bisher gesehen, dass da auch mal Leute sich gegenseitig abgeklatscht haben oder auch mal einander aufgebaut haben, wenn was nicht so gut gelaufen ist. Und all das war gegeben. Und Yannick, du hast völlig recht, das ist das, was eine Mannschaft ausmacht. Und dann kannst du über diesen Einsatz, über diesen Willen, dieses gegenseitig pushen, kannst du eine ganze Menge erreichen und kannst dann auch vielleicht spielerische Qualität, die der Gegner hat, im Keim ersticken, weil du denen so auf den Füßen stehst, dass der dann auch keinen Bock mehr hat, Fußball zu spielen.
Genau, das war auch so eine Situation, um das mal abzuschließen, die erste Halbzeit. Also auch, wir hatten ja direkt nach eurem Tor eine ganz gute Chance mit Burgstaller, der sich da in den 16er reintankt, dann nochmal schießt. Und dann ist irgendwie Franke zwischen Ball und Mackinock irgendwie. Und der Ball wird abgewehrt. Also das war ja auch so eine Sache, so wo man sagt, oh, da hätte auch gut ein Tor draus entstehen können. Ne? Yannick, hättest du das Tor gerne gehabt?
Natürlich hätte ich gern ein Tor gehabt und ein bisschen noch mehr als eins, aber also wie gesagt, ich glaube, uns hat einfach gerade in der ersten Hälfte, in der zweiten lief es ja ein bisschen besser, hat uns einfach der Zugriff gefehlt und wenn wir dann mal Offensivaktionen hatten, hat einfach dieser berühmte letzte Pass gefehlt, den man dann, weil wir wissen ja alle, dass das gerade auch in Burgstaller, wenn du ihn schon ansprichst, sowas kann, ne? Also dann die unmöglichen Situationen dann irgendwie noch dazu zu nutzen, den Ball ins Tor zu bekommen. Euer Trainer Tobi hat ja nach dem Spiel auch gesagt, euer Problem war es ja in den letzten Wochen eben diesen entscheidenden Ball dann nicht über die Linie zu bringen und das ist euch halt am Samstag gelungen, uns nicht.
Ja, so einfach ist Fußball, ne?
Manchmal ja.
Manchmal kann es so einfach sein, ja.
Ja, was mir auch noch aufgefallen ist halt in der ersten Halbzeit, dass unsere beiden Außenpositionen mit Becker und Hartl, aber auch unser Zehner Schiré, also es war ja immer eine sozusagen Manndeckung da, vor allen Dingen auch bei Schiré, der ist ja gar nicht richtig ins Spiel gekommen, also da kann man auch sehen, wie man uns knackt, glaube ich, ganz gut. Und um dann halt mehr Überzahl im Mittelfeld zu schaffen, wurde dann auch Mackinock ausgewechselt und mit Minatelli kam, der ja sehr, sehr ballstark ist, der auch diesmal ein, zwei Bälle verloren hat, aber der hat schon eine ziemlich hohe Quote, den Ball zu halten. Und da wurde das auch ein bisschen ein anderes Spiel, Tobi, oder? Wie würdest du das sehen?
Kann man deutlich so sagen. Also ich hatte das Gefühl, hier kommt ein bisschen Wut aus dem im Bauch, aus der Kabine. Und wollte, glaube ich, relativ schnell dann auch dafür sorgen, dass der Ausgleich fällt, um dann eben dieses Spiel dann letzten Endes vielleicht noch gewinnen zu können und mit den drei Punkten aus Hannover wegzufahren. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man unseren Spielern gesagt hat, okay, ihr habt, was ihr jetzt gemacht habt, hat wahrscheinlich auch Kraft gekostet, nehmt euch noch mal ein bisschen mehr zurück, lasst St. Pauli mal kommen, es darf nur nicht zu gefährlich werden. Und man hat St. Pauli ja noch viel mehr kommen lassen, als noch in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hatten wir zum Teil dann gerade zu Beginn mehr Ballbesitz als St. Pauli. Und mit laufender Spieldauer wurde das ja unser Spielanteil verschwindend gering. Am Ende sind wir nicht ganz bei 40% rausgekommen.
66% für St. Pauli.
In der zweiten Hälfte. Den Löwenanteil daran hat St. Pauli, genau, weil ihr einfach von Anpfiff an schon gezeigt habt, erstmal ihr habt umgestellt, ihr habt mich darauf eingestellt, dass Giré bei Ondua komplett abgemeldet war und habt dann versucht, das ein bisschen auseinanderzuziehen und spielerisches Übergewicht im Mittelfeld zu erlangen. Das ist euch meines Erachtens auch gelungen. Das Problem ist nur, dass wir so extrem griffig auch rund um den 16er waren, dass es gar nicht so viele gefährliche Situationen, also je länger die Spieldauer wurde, desto gefährlicher kamt ihr dann auch mal in den 16er rein, dann gab es auch plötzlich Abschlüsse, man hat gemerkt, dass 96 dann die Kraft fehlt, weil dann doch vielleicht manche Spieler spielen mussten, die sonst nicht hätten eingesetzt werden sollen, aber so gerade so die erste Viertelstunde, wenn da ein Tor für euch gefallen wäre, sehen wir ein anderes Spiel. Und da haben wir, das war eine entscheidende Phase für mich, zwischen 45. und 60. Da haben wir es geschafft.
Dass und auch noch mit reingenommen, die 63. Ne? Entschuldige, Tobi, aber die 63.
Ja, bucht
man kurz nach seiner Einwechslung. Also den muss Zieler auch erstmal halten. Da kann auch dann schön das einfallen eigentlich.
Genau. Ja, war ein super Schuss, den Zieler aber auch genauso gut hält. Also
war eine richtig starke Parade, absolut. Also das muss ich auch ganz sagen. Den hält dann auch nicht unbedingt jeder. Er sieht ihn auch nicht direkt. Ne? Also war schon geil. Also von beiden. Guter Schuss, gute Parade.
Ja, fand ich auch. Um nochmal kurz zur Ballbesitzquote zu kommen, das ist ja auch schon lange kein Qualitätsmerkmal mehr. Also die Frage ist ja, wo hast du den Ball? Wenn du den immer nur hinten rumschiebst, ne, dann ist das auch nachher egal. Also insofern.
Aber habt ihr ja nicht gemacht. Habt ihr ja nicht gemacht.
Nee,
habt ihr schon versucht, die Angriffe nach vorne zu tragen.
Ja, ich wollte nur sagen, das alleine sozusagen zu betrachten, macht jetzt nicht so viel Sinn.
Reicht nicht. Hat der Trainer auch gesagt.
Wo das ist, ne? Genau, ihr habt die Chance angesprochen von Buchtmann, hat auch Tim geschrieben, also man möchte ja mal sehen, dass der wirklich lange mal oder eine längere Zeit verletzungsfrei ist, was der noch bei uns mit ausrichten kann, auch in diesem tollen Team. Insofern, also ich bin erstmal froh, dass er da ist, dass er jetzt irgendwie seit ein paar Wochen also auch dabei ist einfach und jetzt seine Einsatzzeiten bekommt. Das ist ja ein lange ungewohntes Bild eigentlich mittlerweile. Und man merkt ja, dass man so eine Schusstechnik auch nicht verlernt und dann weiß man auch wieder, was man an ihm hat und noch haben wird vielleicht. Ne? Ja, ich fand noch eine Szene richtig gut in der 69. Also wie Kerk da in den 16er reingeht und dann quasi, ich weiß gar nicht, wollte aufs Tor schießen, war es eine Vorlage auf Bayer, aber das war schon eine richtige große Chance. Also vor allen Dingen, wie er da reingegangen ist, Tobi.
Das ist der Sebastian Kerk, den wir in Osnabrück gesehen haben und den wir uns hier auch versprochen haben. Auch von dem, ich finde es übrigens ganz toll, ich habe all die Spieler, wo ich gesagt habe, an sich interessante Spieler, haben mich bisher noch nicht überzeugt, sind noch nicht ganz angekommen. All diese Spieler haben in dem Spiel vollkommen überzeugt. Also auch Sebastian Kerk hat ein komplett anderes Gesicht gezeigt, weil er auch nicht auf dem Flügel musste. Also wir haben ihn ganz oft auf dem Flügel bisher eingesetzt. Und ich halte ihn einfach da nicht für stark genug. Und jetzt hat er sich gut abgewechselt. Mal war er so der Zehner, mal war er der Achter, also zusammen mit Sebastian Ernst. Das wirklich sehr schön gemacht. Und er dann doch letztendlich die offensiveren Aktionen. Und diese war eine davon. Und ja, vielleicht hat er erst überlegt, ob ich schieße, dann sollte eine Hereingabe daraus werden. Und deswegen war sie dann auch zu scharf. Also ich glaube, das war so halb Schuss, halb Hereingabe. Und deswegen kam dann Maxi Bayer nicht mehr ran. Aber da hat man halt gesehen, was möglich ist, ne, wenn 96 das gibt.
Und vor allen Dingen hat man auch da in der Szene gesehen, dass Bayer nicht nur technisch gut ist, das hat er da gar nicht unbedingt gezeigt, sondern wie stark er auch kämpft, ne? Also wie er da reingerätscht und so weiter. Also den finde ich schon.
Ja, aber das ganze Spiel doch schon, oder?
Ja, klar.
Ich habe mich an ganz viele Szenen gegen Paccarada erinnert, den er dann schon im Angriff gestoppt hat und den einfach den Ball so locker vom Fuß genommen hat. Also unglaublich kaltschnäuzig, der Junge, und auch tatsächlich, obwohl er ja so ein langer Schlacks ist, ne? Also der ist jetzt ja nicht unbedingt eine totale Muskelmasse. Oder anscheinend dann schon, aber halt eher die in der Antrittsschnelligkeit als in der Kraft, und hat aber seinen Körper immer gut eingesetzt, und ich habe den selten am Boden gesehen, es sei denn, er hat gegrätscht. Aber also hat sich extrem gut behauptet, und das schade, dass der nur ausgeliehen ist, ja, ich muss es sagen.
Ja, aber das haben wir auch schon besprochen. Also den würdest du auch für Geld nicht bekommen und keine Kaufoption und so. Ich glaube nur, Hoffenheim weiß schon, was sie an dem haben. Und er wird ja auch immer in einem Atemzug mit Kramaric genannt. Wenn Kramaric mal zufällig irgendwo anders hinwechselt, dann sind sie, glaube ich, sehr froh, den zu haben. Ja, ansonsten das Spiel. eigentlich die letzte große Geschichte im Spiel war nochmal ein Kopfball gegen die Latte von Medic.
Ja, jetzt unterschlag aber nicht, dass
der Angriff,
der hätte das 2-0 sein müssen.
Meiner, ne?
Das 2-0 sein müssen. Linden Reiners eigentlich letzte Aktion oder so gut die letzte Aktion, der sich, war das jetzt faul? Jetzt will ich es wissen von Yannick. Yannick, er hat sich ja wirklich, ich sag mal, sehr resolut vor dem Strafraum durchgesetzt. Ich habe nach dem Spiel gesagt, also er nimmt seinen Körper, na klar, und er drückt auch gegen seinen Gegenspieler, aber eben der Arm angelegt. Deswegen hätte ich es auch laufen lassen. Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, dass du mit dem Schiedsrichtergespann nicht ganz einverstanden gewesen bist, als wir ein bisschen geschrieben haben nach dem Spiel. War das so eine Szene, die du anders entschieden hättest?
Im Stadion ja. Als ich mir die Zusammenfassung angeguckt habe, habe ich gesagt, naja, da sieht man halt, dass meiner halt schon, also ja, auch körperlich präsenter ist, aber auch einfach ein wesentlich erfahrener als jetzt unser Jannis Wieckhoff. Den er da einfach so abschüttelt und der so an ihm abprallt, obwohl er da versucht, irgendwie in den Zweikampf zu gehen. Die Fernsehperspektive sah jetzt nicht so schlimm aus wie im Stadion, aber das kennt ihr beide. Im Stadion sieht immer erstmal alles dramatisch aus und immer ist erstmal alles faul gegen uns und alles ist Elfmeter und eigentlich hat er ja auch schon gelb und, ne, und so weiter. Ja, also ich weiß, da müsstet ihr mich jetzt mal abholen mit der Fernsehperspektive, was ihr vom Schiedsrichter gespannt haltet. Es gab so ein paar Situationen, ich kann die euch jetzt nicht mehr im Einzelnen aufzählen, aber wenn es nur so Kleinigkeiten sind wie ein Einwurf, der nicht für uns gegeben wird, sondern für die andere Seite oder so. Für mich war es zumindest in der Stadionperspektive keine geradlinige, souveräne Leistung. Könnt ihr ja gerne mal schildern, wie ihr es am Fernseher gesehen habt.
Also ich für meinen Teil habe mich schon sehr, sehr oft sehr viel mehr aufgeregt. Also ich habe jetzt den Schiri nicht irgendwie da als großen Spielverderber irgendwie ausgemacht, muss ich ehrlich sagen. Auch der Einsatz von meiner, gut, wie gesagt, Tobi und ich können ja sofort irgendwie dreimal da die Zeitlupe sehen. Für mich war das ein ganz normales und wenn auch sehr robustes Einsteigen, aber kein Foul.
Ja gut, dann ist das vielleicht noch die Perspektive, die dazukommt, wenn es so gegen Ende der zweiten Hälfte geht, du liegst 1-0 zurück und bist eigentlich nur noch gegen das, was da auf dem Platz passiert. Und da trägt es auch nicht gerade positiv dazu bei, wenn dann die Heimmannschaft in den letzten Minuten den Ball an der Eckfahne festmacht und deine Leute anspielt, damit er wieder zur Eckfahne...
Das ist normal.
Ja, klar. Natürlich würde man
endlich das. Endlich können wir das mal. Also, weißt du, ja, das ist, nein, ihr wisst gar nicht, wie sich das anfühlt. Also, ihr wisst es wahrscheinlich schon, weil ihr doch, genau das.
Wir sind auch sehr leid.
Genau das,
natürlich
wissen wir das. Ihr habt genau das erlebt, bis zum 3-2 in der letzten Rückrunde. Ihr habt ja recht. Ihr wisst genau, was ich meine. Und das war wirklich so etwas, das, in früheren Spielen, ganz im Ernst, dann hätten die nochmal irgendwie den Ball einfach nur blind rausgekloppt oder irgendwie dieses Spielchen, dieses wirklich widerliche, für den Gegner widerliche und du liegst hinten und du möchtest eigentlich alles zerreißen. Das ist klar, aber ich liebe das, ich habe das geliebt und ich muss aber eins noch sagen, also Lindenmeiner muss das 2-0 machen, da war Silly super Parade und noch zum Schiedsrichter, weil Yannick gefragt hat, der hatte schon so ein paar Situationen, der hat mal für die eine Mannschaft, mal für die andere, also ich fand ihn jetzt nicht sonderlich souverän, auch in der Zweikampfbeurteilung. Gibt da mal eine gelbe, lässt sie mal stecken. Jetzt kann man sagen, ist okay.
Also, hätte Ondua mit Gelb-Rot vom Platz fegen müssen?
Nein, hätte er nicht. Aber dafür hättet ihr mal eine gelbe kriegen müssen, als ihr Maxi Bayer gehalten habt. Also nee, mit Gelb-Rot. Meinst du jetzt wegen der Häufigkeit der Fouls?
Naja, er hat ja einmal wegen einem taktischen Foul eins gesehen. Das hast du ja auch gelobt. Das finde ich ja auch durchaus richtig. Es gab aber, also ich glaube, 6 gelbe Karten gab es insgesamt. Und dann hat er, glaube ich, 2-mal in kurze Abfolge gefoult, also das.
Ja, aber ganz unbedeutend gefoult. Also wenn er jetzt einen weggerätscht, muss ich sagen, ja, dann muss er gelb-rot kriegen und ich denke, der Schiedsrichter wird schon was zu ihm gesagt haben, weil das war ja wirklich auch relativ kurz danach, ne? Also er hat das dann so 15 Minuten, wo er hätte vom Platz fliegen können, da hast du nicht ganz unrecht, aber es waren jetzt keine harten Fouls, aber ich glaube schon, dass der Schiri ihm irgendwann gesagt hat, so, also machst du so weiter, bist du duschen und er hat dann ja auch aufgehört damit, aber also ich hätte ihn nicht mit Gelb-Rot vom Platz. Ich hätte ihn aber auch nicht mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, hätte er ein St. Pauli-Trikot an. Also das hätte ich jetzt zu hart gefunden für die Fouls, die danach noch gekommen sind.
Ja, ich habe da auch keinen Gelb-Rot oder irgendwie gesehen. Also bei Ondua nicht und sonst auch nicht. Also das war, also ich habe es mit dem Schiri nicht so gehadert, das war für mich.
So war es wohl eher meine Stadionperspektive.
Nee, ich kann ja auch verstehen. Also, wenn ich im Stadion gewesen wäre, hätte ich auch mich oft über ihn aufgeregt. Er hatte so, wie gesagt, ein, zwei Szenen auf eurer Seite, ein, zwei Szenen auf unserer Seite. Aber jetzt jeder Schiedsrichter keine groben Patzer, wie ich fand. Der war kommunikativ unterwegs, hat da nicht den großen Zampano gegeben, sondern das relativ souverän runtergeleitet. War schon okay.
Ja. Okay, gut. Darf ich nochmal ganz kurz auf dieses Eckfahnengespiele zurückkommen? Natürlich, wie wir schon festgehalten haben, ne? Wenn es die anderen machen, findest du es scheiße. Wenn du es selber machst, feierst du es ab, weil die anderen ausrasten. Das Problem im Stadion ist, jedes Mal, wenn eine Ecke getreten wird, kommt ein großes Nerd oder ein sehr prägnanter Ton und es kommt ein Werbeblock von dem Werbepartner, ich glaube, es ist ein Möbelhaus, der diese Ecke präsentiert. Das war dann halt nochmal zusätzlich nervig im Stadion, wenn dann schießt er ihn an, dann gibt's noch eine Ecke und dann kommt wieder. Das war halt das, was mich noch zusätzlich auf die Palme gebracht hat.
Ich liebe es.
Ja. Okay, das wollte ich nur noch kurz zum Protokoll gegeben haben.
Also du wirst kein Fan von Möbel Hesse, halte ich mal fest. Also du wirst deine Möbel nicht
vermissen. Müssen wir das jetzt piepen, Michael? Oder müssen wir jetzt einen Werbeblock
dazwischen piepen? Ich hab nur Möbel verstanden.
Ich habe auch nur Möbel gesagt. So.
Hast du nicht Erdmöbel gesagt?
Erdmöbel, genau.
Genau. Okay, komm, lass uns mal das Spiel zumachen, weil wir sind schon Richtung 40. Minute und ich weiß gar nicht, ob so viele noch zuhören nach der Niederlage gegen Hannover.
Also 96 Fans bestimmt, du.
Ja, verlinkt das mal bei euch da. Dann,
klar.
Genau, ich wollte nochmal diese eine Szene ansprechen von Medic, der ja gegen die Latte dann nochmal geköpft hat zum Ende des Spiels. Ich finde, also er ist ja sehr, sehr super kopfballstark und hinten macht er das sehr gut. Vorne, da ist er noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, sind die Aktionen noch ein bisschen unglücklich. Aber ich glaube, auch da wird er irgendwann demnächst bei Standards auch mal ordentlich mit dem Kopf treffen. Der hat ein mega Kopfballspiel.
Hat er nicht schon ein Kopfballtor für uns gemacht?
Hat er schon, bin ich mir gerade nicht sicher.
Also ich mag mich jetzt auch täuschen, aber irgendwie in meinen Gehirnwindungen irgendwo taucht ein Tor von Medic auf.
Das kann gut sein. Das reiche ich nochmal nach dann in den Shownotes.
Okay.
Gut. Janik, erzähl doch nochmal kurz nach dem Spiel, wie so sich die Abreise gestaltet hat.
Ja, eigentlich ähnlich wie die Anreise. Also es gab auch da die Möglichkeit von der Polizei begleitet, die übrigens, das muss ich vielleicht noch ergänzen, noch von Osnabrücker PolizistInnen unterstützt wurde. Das nur der Vollständigkeit halber. Genau, also der Rückmarsch-Mob war dann wesentlich kleiner als der auf dem Hinweg. Ich weiß nicht, ob dann andere individuell die Rückreise gesucht haben oder noch woanders hin sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir ein bisschen weniger als auf dem Hinweg. Aber sind dann auch ganz entspannt zurückgelaufen, haben uns da noch dieses, Tobi hatte ja das lokale Bier in Hannover angesprochen in eurem Vorgespräch. Das kann man auch sehr gut trinken, also zumindest so als Wegbier ist es vollkommen in Ordnung. Und dann waren wir, glaube ich, gegen 16:30 zurück am Bahnhof, um 5:20 ging unser Zug und dann, ja, war das halt eine etwas ruhigere Rückfahrt, als die Hinfahrt noch so ein bisschen euphorischer war und sind dann wohlbehalten um, lass mich nicht lügen, 7:00 irgendwann in Hamburg zurück gewesen.
Ich darf vielleicht schon mal aufklären wegen Medic und dem Kopfballtor. Er hat ein Kopfballtor erzielt, auch diese Saison schon, im DFB-Pokal nämlich, gegen Magdeburg. Da traf er zum 2:1 für euch.
Stimmt. Und er konnte auch nur diese Saison treffen, weil er ja erst ganz neu war.
Das wollte ich auch noch ergänzen.
Wir haben es aber jetzt aufgelöst. Er ist schon mit dem Kopf erfolgreich gewesen und hat dann da am Samstag wieder gezeigt, warum. Er ist nämlich ein starker Kopfballspieler augenscheinlich. Hat da nur ein bisschen zu genau gezielt.
Hat er, ja. Genau. Ich muss mich natürlich dafür entschuldigen, aber Pokal ist eine Sache, die so in meinem Kopf so ganz wenig vorkommt. Deswegen ist das natürlich entschuldigt.
Kann ich verstehen.
Ich glaube, er war sogar an einem Magdeburger Gegentreffer beteiligt und ich habe dann noch zu den Leuten, mit denen ich geschaut habe, gesagt, ja Mensch, guck mal, jetzt hat er seine Scharte wieder ausgewetzt und hat das quasi wieder egalisiert. Jetzt kommst du langsam wieder.
Ja,
aber
stimmt.
Wir schweifen ab.
Langsam wieder. Genau. Wir sind fast am Ende. Tobi, nochmal, willst du noch was loswerden? Ich weiß, dass ihr noch im Pokal seid. Das ist auch toll. Also ihr spielt gegen Düsseldorf, glaube ich, ne?
Genau, gegen Düsseldorf. Das letzte Mal, als wir gegen Düsseldorf als Zweitligist gespielt haben, haben wir die weggefiedelt, stand, glaube ich, schon nach einer halben Stunde 4-0 oder so. Am Ende haben wir 6-1 gewonnen. Ich hätte nichts dagegen, wenn sich das wiederholt. Aber vor allem hätte ich nichts dagegen, wenn sich unser Sieg gegen euch wiederholt und dass wir jetzt eine kleine Serie starten. Ich hoffe, dass wir irgendwann uns wieder treffen und dass wir sagen, euer 3-2, euer 3, warum glaubst du dann nicht, dass wir gewinnen können? Oder,
Nee, ich glaube eher so zwei aufstrebende Mannschaften gerade, die so aus einem kleinen Tief kommen und sich langsam so nach oben arbeiten. So, das meinte ich damit eher.
Ja, okay. Also ich hoffe, dass wir trotzdem irgendwann jetzt wieder aufeinander treffen und dass wir dann miteinander sprechen und sagen, so wie wir es vor dem Spiel gemacht haben, euer 3-2 bei uns war der Wendepunkt und dass unser 1-0 gegen euch auch der Wendepunkt war. Das wird erstmal Kiel schlagen und danach halt eben so weitermachen, weil wir dann zu Hause spielen wir gegen Sandhausen. Das wird ja auch... Ich fange nicht wieder an. Oh Gott, ich bin viel zu schnell bei sowas. Also, wir schlagen jetzt erstmal Holstein Kiel, Tabellennachbarn, dann schlagen wir Sandhausen, leider auch noch Tabellennachbar, und dann geht's wieder los.
Okay, alles klar. Tobi, vielen Dank für deine Zeit heute Abend.
Vielen Dank für eure Einladung.
Und dann, wir hören uns sicherlich jemand aus dem Team irgendwann wieder. Wir haben ja ständig einen Austausch, sind ja immer 4 Gespräche pro Saison, wenn nicht gerade jemand aufsteigt oder absteigt. Aber ich denke mal, das könnte, also auf jeden Fall wird's ein Rückspiel geben. So, Janik, auch an dich vielen Dank für deine Zeit heute Abend.
Gerne, darf ich auch noch ein paar Famous Last Words loswerden?
Das darfst du natürlich.
Ich freue mich mega auf eine komplett gefüllte Süd am Sonntag. Das, ich kann den Unmut aus der Nord verstehen, dass die jetzt gesperrt ist, um andere Bereiche voller zu machen. Da muss der Verein aber erklären, wie er zu der Entscheidung gekommen ist. Aber ich persönlich als Südsteher freue mich mega auf eine wieder prall gefüllte Süd und wahrscheinlich auch mit der Rückkehr von USP.
Ja, okay, ich habe dieses Thema jetzt auch explizit nicht angesprochen, weil man da wahrscheinlich länger drüber sprechen könnte und müsste. Ich überlasse das Carsten für das VDS gegen Ingolstadt, aber ja, nur für Tobi zur Einordnung, also bei uns sind da neue Regelungen rausgekommen. Wir werden
ich habe davon gelesen, ja.
Okay, du hast davon gelesen, dann ja. Genau. Kann ich einfach nur darauf verweisen, dass es da auch einen aktuellen Blogpost gibt beim Millanton, den man mal reinlesen kann, den hat Mike geschrieben. Und alles Weitere wird Kaschel dann zum VDS besprechen. Genau, ihr beiden, schönen Abend, vielen Dank und den HörerInnen wünsche ich noch eine schöne Woche und sage bis bald, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschö.
Oh, St. Pauli, bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. Oh, St. Pauli, bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. Oh, St. Pauli.